Radio Rebel Podcast. Viva Gerdo Sintrenza. Ein Gespräch mit Badesalz-Comedian Gerd Knebel über seine Verwandlung in den spanisch singenden Gerdo Sintrenza, Gerd ohne Zopf. Aufgenommen am 24. Oktober 2022.
Lieber Gerd, wie geht's dir? Was beschäftigt dich gerade so besonders im Alltag? Wie gehst du auch um mit all den tausend Krisen, die uns ja gegenwärtig allen zu schaffen machen? Wie siehst du das so?
Boah, das ist ein sehr Mods-Paket, was du da gerade fragst.
Du kannst es kleiner machen.
Ja, ich mache das Paket. Das Paket ist so groß, dass ich...
wie geht's dir einfach?
Ja, eigentlich sagen wir, dadurch, dass wir spielen, auch Struktur haben und so... wir müssen ja dann, sind unterwegs und wir haben jetzt auch gerade, der Henning, haben jetzt letzte Woche ein schönes Projekt gemacht, ein neues, davon erzählen wir noch nicht so viel, haben aber 3 Tage gedreht, war sehr anstrengend, haben viel improvisiert, aber hat sehr viel Spaß gemacht, haben viel gelacht. Das wird so ein, entweder, mal gucken, je nachdem, vielleicht kauft es einen Sender oder macht es auf YouTube, das wissen wir noch nicht genau. Da wir immer neue Ideen haben und die wir so umsetzen, macht es sehr Spaß und dann kann man sich auch so ein bisschen Freude erhalten in der ganz beschissenen Zeit. Und dann ist man nicht vielleicht dem ganz so ausgeliefert, wie wenn man jetzt, sagen wir mal, keinen Job hat oder wie manche Kollegen, die dann, wo die Auftritte ausfallen, die tun mir so super leid. Da habe ich etliche Kontakte. Manchmal kriege ich hier so eine SMS, so Scheiße, ich muss gleich raus. Und da draußen ist so gut wie keiner. Habe ich gerade vor 2 Tagen bekommen. Dann schreibe ich, wie viele Leute sind denn da? Ja, 50, sag ich, ja, pass auf, ich wünsche dir das Beste und so. Halt durch und so. Und dann liest du auch so Kommentare, da kriege ich geschrieben wie, ich kann bald nicht mehr. Sowas kriege ich auch dann, weil ich kann bald nicht mehr. Ja. Und dann muss man die Leute auch immer so, die Kollegen ermutigen und so. Und dann kapiert man. Und dann ist ja dieses ganze Paket, was ja auch der Rest der Welt ja auch hat und alle Mittelständigen und die jetzt nicht gerade Milliardäre sind und Millionäre sind, die dann sagen, was wird mit der Gasrechnung, was wird mit der Stromrechnung, wann endet der scheiß Krieg und weil die ganze Kacke und wieder Maßnahmen und wieder Masken und wieder das, kommen ja wieder keine Leute und wie heizen die da in der Halle, dann gehen die Leute wieder nicht weg und die Leute werden ja auch permanent zugeschüttet mit Panik und Angst, aber das ist ja das Geschäft der Medien, das war ja schon immer so eine Zeitung mit guten Nachrichten, die wird ja keine Sau kaufen, weißt du, das war ja schon vor 20 Jahren so, es wurde ja immer Angst gemacht, also seit, das kennst du ja auch, wir sind ja schon ein paar Jahre alt, es gab ja immer Weltuntergänge, Waldsterben und alles und wir leben ja immer und Castro und Krieg und das und Amis und Russen und immer gibt es irgendwie was und das ist echt schwer, seine Sinne zusammenbehalten und sagen wir nicht in komplett da reinzufallen und sagen, morgen geht alles unter und dann kommt da noch der Komet steht ja auch noch raus, der irgendwie vorbeifliegt. Der ist ja, glaube ich, habe den gestern sogar schon mal gesehen, der hat aber kein Navi, deswegen ist er vorbeigeflogen, Gott sei Dank. Naja, und das ist irgendwie so, man kann es zum Teil auch fast nur noch, viele sagen, kann man mit Ironie am Tag noch aushalten und so mit so einem Spöttlerkram und so, wenn man sich hin und her so schreibt mit ein paar Kollegen und so. Aber klar, oben drüber ist es irgendwie beängstigend und so, aber die Schwierigkeit liegt, sich dem nicht komplett auszuliefern. Ja. Das ist, glaube ich, die Schwierigkeit so. Und so, ansonsten finde ich so am schlimmsten in der Zeit dieses, dass keine Meinung mehr zugelassen wird. Und jeder behauptet, dass sein Ding richtig ist. Dass man auch nicht mal sagt, ja, okay, das ist nicht unbedingt meine Meinung und so, das ist deine Ansicht und so, aber ich höre mir es an. Wir leben in einer Demokratie, ich höre mir es an. Weißt du, ich meine, egal, ob das rechts oder links ist oder irgendwas oder irgendwie, ja, gefällt mir nicht ganz so gut und so, zum Teilen das, aber es wird nur noch irgendwie, nee, ich habe recht. Und du bist ein Arsch, du bist rechts. Wenn du allein schon Kritik machst, heute ist jeder rechts, irgendwas kritisiert, ist sofort rechts. Weißt du, ich meine, das ist so die Totschast. Und dann muss derjenige sich überhaupt nicht mal damit beschäftigen, was du sagst. Das ist und das ist die gute Waffe. Weißt du, wenn dir jemand was nicht passt oder was, dann musst du eigentlich nur sagen mal, sind sie rechtsradikal oder was? Ja. Weißt du? Ja, Moment, aber sie haben doch jetzt hier den Sprit erhöht an der Tankstelle um 5 Euro.
Ja, aber sind sie rechtsradikal oder was?
Es ist ein super Mittel. Ich mache das jetzt auch nur noch. Wenn mir einer sagt irgendwie hier, die Bananen kosten 1 Euro mehr, sage ich, Moment, sie sind doch rechtsradikal, oder? Also, sie können das noch nicht kritisieren. Aber, naja, also das ist schon sehr schwierig und so. Naja, und dann hat mir meine Musik viel geholfen mit dieser Platte, mit der Beschäftigung. Ja. Gerdo Sintrenza, meine spanische Platte und die Texte machen mit meiner kolumbianischen Freundin Pamela und das hat mir echt Spaß gemacht. Und da gehe ich halt auch immer tiefer rein, muss ich ehrlich sagen. Also das ist mein Ding so jetzt gerade.
Dazu muss ich dich natürlich befragen. Also erstmal, glücklicherweise sieht und erfährt man und hört man, dass deine Kreativität überhaupt nicht leidet durch irgendwelche Krisen, durch die wir alle gehen. Deine Diskografie an Soloplatten und an eigenen Bandprojekten, die ist jetzt wirklich extrem umfangreich geworden. Dazu gehören, wenn ich es nochmal aufzählen darf, was ich mitbekommen habe: Die groben Junggesellen, Angst vor Clowns, Nette Rabenväter, Gift Dwarf, Dirty Dubbes und The Knebels, woran ich mich besonders gern auch erinnere. Und jetzt natürlich dein Gerardo Sintrenza.
Genau.
Und diese deine Soloaktivitäten neben Badesalz, natürlich deinem Comedy-Duo mit Henny Nachtsheim, diese Soloproduktionen, die waren ja schon immer gut für Überraschungen oder auch mal Irritationen. Mhm. Und diese beiden Begriffe, die treffen durchaus auch zu auf dein neues Album Babuchas de Seda Granate. Unvorbereitet denkt man, wie ich es war, erstmal, huch, was denn jetzt? Das kommt einem aber sehr spanisch vor. Mhm. Wird Gerd Knebel jetzt nach Mallorca, Ibiza oder Cobera auswandern oder startet er eine Popstar-Karriere in der spanisch sprechenden Welt? Oder ist das alles nur ein weiterer Gag aus dem Hause Knebel? Warum singst du also jetzt Spanisch, Gerd?
Also es ist in dem Sinne jetzt kein Gag, sondern es ist irgendwie eine Umsetzung einer Leidenschaft. Und zwar, ich habe schon... Als ich das erste Mal schon in Spanien war, Freunde von mir haben in Andalusien gelebt für über ein Jahr. Da war ich mehrmals, habe die besucht und da war ich schon immer so angetan vom Spanischen, klar, vom Meer und alles, von den Fischertypen, die dann kamen und so. Und ich habe mich immer geärgert, dass ich auch die Sprache nicht spreche. Ich habe dann immer auch angefangen im Urlaub, wie es da viele machen so. Wir haben zwei Wochen schön das Spanischbuch dabei und dann siehst du 5 Jahre später wieder, oh, bis zur Lektion 8 bin ich gekommen damals. Mhm, alles klar. Und so ging es auch die nächsten Jahrzehnte. Immer wieder mal angefangen, mal 2 Lektionen mehr. Und der letzte Auslöser, das war eigentlich so, wo ich auf Gomera war, glaube ich 2015 war es, da hat mich morgens ein Taxifahrer ganz früh abgeholt, so 5:30 oder was, um zur Fähre zu bringen. Und es war ein super netter Typ, also so richtig so ein echt so ein charmanter älterer Spanier mit so grauen Haaren. Und dann, der war so total nett. Und der ist für mich ganz früh aufgestanden, das war mir so bewusst, extra für mich und für diese paar Euro, die er da bekommt. Und dann wollte ich mich bedanken und außer muchas gracias kam ja natürlich nicht mehr raus. Und ich hätte aber gerne während der Fahrt runter, diese, sagen wir, 7, 8 Minuten, hätte ich gerne mit ihm gesprochen. Hätte gefragt, wie es ihm geht und was er so macht und Alltag. Und ich habe gedacht, was eine Scheiße, ich kann mich mit ihm. Und der konnte kein Englisch und keine andere Sprache.
Ach so.
Und da habe ich gesagt, nee, das darf nicht mehr sein. Das muss sich irgendwann ändern. Und wenn ich so ein paar plumpe Sätze irgendwann mal rauskriege und so, aber das muss sich irgendwie ändern. Und dann habe ich angefangen, jetzt so vor 2, 3 Jahren Spanischunterricht zu nehmen, auch bei einer Freundin hier aus dem Ort, die spricht mehrere Sprachen und auch viel Grammatik und so. Ja, und dann gucke ich seit bestimmt 2 Jahren fast jetzt nur noch spanische Serien, spanische Filme. Also ich gucke nichts anderes eigentlich in Netflix. Ich gucke nur spanisches Zeug. Und das Gute ist, wenn man allein guckt, kann man auch stoppen, kann mir die Untertitel angucken. Und wenn ich sage, das verstehe ich nicht, schreibe ich mir es raus. Also ist eigentlich sowieso, ja, das mache ich eigentlich jeden Tag irgendwie so. Und ich vom Lesen verstehe ich schon immer mehr, vom Sprechen, wenn die loslegen, dann ist teilweise manchmal Land unter, da denke ich, was ist da? Ich habe kein Wort verstanden und dann stoppe ich und sehe ich, komisch, ich kenne alle Wörter, die sie gesagt haben, aber nichts verstanden, weil es so ein Tempo ist. Also Spanier spricht ja noch schneller wie ich teilweise.
Ja. Das muss man erstmal hinkriegen.
Das muss man hinkriegen, ja. Ich habe neulich auch so in einer Serie so einen Satz gehört von so einer Frau, den habe ich mir 10-mal angehört, ich habe nichts verstanden, dann habe ich dann auch einer anderen spanisch sprechenden Freundin aus dem Rottgau gesagt, sag mal, verstehst du das dann? Hat sie mir das geschrieben, die hat es auch 2, 3 Mal müssen. Das ist so ein Tempo, das rollt so ab. Und das ist auch, und das gehört auch so dazu, was mich alles so begeistert, eine Sprache dazu, aber nicht nur das Tempo, sondern der Klang. Also ich bin dadurch, über das Lernen bin ich immer auf Wörter gestoßen, wo ich sage, ja, der Spanier wird es überhaupt gar nicht bemerken, wie schön seine Sprache ist. Mhm. Weißt du, im Spanischen klingt ja alles gut und du musst nicht mal reimen. Du musst nicht reimen. Jede Endung klingt schön. Und selbst der Müll, Basura, klingt schön. Weißt du? Der Schrank, Amario, das klingt wie ein Liebhaber, nicht wie ein Schrank. Weißt du? Weißt du? Amario. Weißt du, das ist so. Und das ist, also sag ich, wow, was habt ihr für eine geile Sprache? Also, ne? Und dann habe ich angefangen, verschiedene Texte, die ich schon mal hatte, auch die ich mit Geraldine Blecker, die leider verstorben ist letztes Jahr, meine englische Freundin, gemacht habe, auf die auch bei The Knebels mehrere Songs drauf sind von ihr auch mit mir. Dann habe ich angefangen, so 2, 3 Mal in Spanisch zu übersetzen, so grob mit Google Translate, was ganz gut funktioniert, um zu sehen, wie sieht es aus. Also es ist viel besser geworden wie früher. Mhm. Und es sagt, boah, es sieht gut aus. Und dann habe ich neue Texte geschrieben, weil ich manche Wörter, bei mir reicht ja ein Wort, um einen ganzen Text dann zu schreiben. Ich höre ein Wort und dann sage ich, wow, das klingt gut, da muss ich irgendwas drin rumbasteln. Aha. Und Babuchas ist jeder Granate, so wie die Platte heißt. Das sind diese granatfarbigen Seidenpantoffeln. Und das habe ich in so einem Pantoffeln, ja. Und da habe ich in so einem Kurzkrimi habe ich das Wort gelesen, in so einem Spanischen. Und habe gesagt, da muss ich was machen. Und dann habe ich ja diese Geschichte gebildet, dass ein Mann quasi morgens da mit der Frau zusammensitzt und sagt, irgendwas stimmt mit dir nicht, bist du traurig, beleidigt, habe ich was vergessen, Hochzeit, habe ich dir was nicht geschenkt, hast du eine andere Frisur und sagt, nein, du hörst mir nie zu, Alter, ich will nur diese seidenfarbenen Pantoffeln haben, mit denen ich auf dem Balkon sitze, eine Tasse Tee in der Hand. Das heißt, also umgerechnet eigentlich quasi, ich will was ganz Kleines und du kommst immer mit deinem großen Käse und hörst mir nicht zu. Und das geht ja dann weiter, auch nach dem ersten Refrain, nachdem sie das ja schon gesungen hat, sagt er wieder, ja, oh ja, natürlich, ich weiß es, lo siento, Entschuldigung, ich werde sofort zum Juwelier rennen, dir einen Ring machen und wenn eine Kreuzfahrt hier gesagt, halt, du hörst mir nicht zu. Und dann kommt es wieder, weißt du. Und so entstehen ja meine Gedankenwelten. Ich sage ja immer, ich habe ja sowieso Ideentourette, deswegen muss ich mich ja da eh immer selbst bremsen irgendwie. Und das macht aber Spaß, die Wörter springen einen an und die sind einfach klasse, die haben auch eine super Rhythmik, die klingen schön. Und das, wow, das ist einfach irre. Und genau, und dann habe ich diese Textversion erstmal in Google Translate reingeschmissen. Und mit diesen groben Versionen bin ich dann zu einer kolumbianischen Freundin, Pamela, und mit der habe ich die Texte gemacht. Also jeden Tag haben wir einen Text gemacht, so zwischen 5 bis 6 Stunden bearbeitet, bis der so war, dass es wirklich auch Spanisch ist. Sagt sie, meinst du das? Nee, das musst du sagen so. Ich glaube, Gerd, das musst du, nee, du meinst das? Nee, dann müssen wir das so sagen. Nee, das klingt so und so. Das ist sehr gut, weil Google weiß ja auch da nicht alles.
Und warum muss es gerade Spanisch sein? Denn es gibt ja noch andere schöne romanische Sprachen. Das Italienische,
ja, aber das oder Italienische,
das Französische hat doch so einen wunderbaren Klang.
Alles, du hast komplett recht. Irgendwie so. Aber das Spanische ist ja, weil ich ja so viel auch mit Spanien zu tun habe, weil ich ja schon so oft auch auf Gomera, wir waren im Henny ja schon, keine Ahnung, schon 10-mal auf Gomera. Oha. Weißt du, wir haben ja immer für alle Programme, Valle Filme Carrey. Und immer geschrieben und so. Wir waren auf Mallorca und haben geschrieben und wir haben ja immer so, machen ja, natürlich das zweite Ebene ist natürlich noch Portugal. Portugiesisch lerne ich ja auch, aber das lerne ich immer so ein bisschen weniger. Portugiesisch lerne ich am Tag vielleicht mal so 10 Minuten, mache ich immer so ein Grundding irgendwie so. Weil Portugiesisch viel, viel schwieriger, auch von der Aussprache her. Das, vor allem die Wörter fließen alle ineinander. Das ist manchmal ein einziges Brzon, 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 Brzon. Und du sagst, was ist los?
Das nächste Album wird also in portugiesischer Sprache.
Ja, ich möchte zumindest auf dem nächsten Album mindestens 1, 2 portugiesische Songs. Das ist richtig. Da will ich hinkommen, auf jeden Fall, ja.
Toll.
Aber da muss ich dann auch dann wieder aufschlagen bei meiner Stewardess-Freundin, die 6 Sprachen spricht, die spricht auch Portugiesisch irgendwie und die spricht auch Französisch perfekt.
Also das hat eventuell nichts damit zu tun, mit der gerade zu Ende gegangenen Frankfurter Buchmesse, in der ja Spanien das Gastland war.
Die spanische Literatur. Das wusste ich ja gar nicht, das ist ja erst jetzt, da ist das schon lange fertig.
Deine Songtexte, die ähneln ja so Kurzgeschichten, vielleicht haben die ja sogar wirklich literarischen Anspruch, ich kann das nicht beurteilen.
Das sind einfache Songs. Ja. Das sind einfache Songs, die sind auch nicht... Die sind ja nicht so kompliziert, auch nicht von der Sprache. Und die, ich finde einfach, die Gedankengänge, die sind unterschiedlich so. Es sind natürlich auf meine Art und Weise, klar, ironische Songs, veralbernde Songs auch, und die man jetzt auch vielleicht jetzt nicht zu streng sehen darf. Also ich könnte mir vorstellen, ich habe zum Beispiel gemerkt, irgendwann, ich höre auch jeden Tag immer so 1, 2 Stunden spanisches Radio und da habe ich mir gemerkt, jedes dritte Lied kommt Corazon, Corazon vor, Corazon, Corazon. Ja. Und dann habe ich ein Lied darüber gemacht, dass Corazon in jedes spanische Lied rein muss, das ist mein Text, sonst ist es kein Lied, sonst ist es nur ein Lied ohne Corazon.
Ja.
Weißt du? Und da kann natürlich sein, dass der eine oder andere Textdichter demnächst sagt, scheiße, das kann ich jetzt nicht mehr machen. Sonst lacht sich der Gerdo Sintrenza wieder kaputt.
Du hast schon angesprochen, es gibt bei dir, bei deinen Texten so gut wie keinerlei Endreime und was wohl auch nicht nötig ist.
Überhaupt
kann man
nicht.
Also sagen, das sind alles gesungene Kurzgeschichten, die du veröffentlicht hast?
Kann man so sagen, ja. Es gibt, ja, also manche Sachen sind wie so mini, ja, ich habe zum Beispiel einen Song, der heißt La Vecina, der ist mir gekommen in dieser Pandemiezeit, wo ich immer jetzt zu so einem Supermarkt hier bin und so, da habe ich mittags in der Winterzeit immer gesehen, da brennt immer so Licht schon, irgendwie so um 5, lief schon der Fernsehen und so eine ältere Dame dahinter gesessen so. Und das habe ich gesehen über die ganzen Monate. Und da habe ich mir irgendwann mal für mich so gedacht, die ist bestimmt alleine und es sah auch so aus. Und da habe ich mir den Gedanken gemacht, wieso klingelt man da eigentlich nicht? Und habe gesagt, wahrscheinlich wird es erschrecken. Also man erschreckt dann geht man natürlich komplett von dem Gedanken zurück, sagt, wenn ich jetzt da wild klingel und sage, ich bin der, denkt die vielleicht, ich überfall sie, ruft die Polizei. Keine Ahnung. Aber diesen Gedankengang habe ich halt weitergesponnen und so. Und daraus habe ich ein Lied gemacht, La Vecina, dass ich das immer sehe, dass sie alleine da vom Fernseher sitzt. Und dann der Refrain geht ja, was hindert mich dran, bei dir zu klingeln? Ich weiß nicht irgendwie, ob das richtig ist. Ich weiß nur, es ist falsch. Das ist das Einzige, was ich weiß. Ich weiß nur, es ist falsch. Mhm. Und dann in der zweiten Strophe kriege ich mitgeteilt, dass die Frau gestorben ist. Die Frau liegt tot vorm Fernsehen. Und die hat einen Brief aber hinterlassen auf dem Tisch, in dem klar vorkommt, dass sie mich auch immer gesehen hat. Und dass sie sagt quasi, du hättest mein Sohn sein können und so, ich hätte gern mit dir gesprochen oder auf einen Kaffeekuchen oder irgendwie so, aber vielleicht sehen wir uns quasi oben irgendwann mal und dann trinken wir mal Kaffee und Kuchen, ja. Das ist die Geschichte, das ist eigentlich eine kleine Kurzgeschichte, wenn du so schön willst, ja. Ja. Mhm. La Vecina, ist eigentlich eine traurige Nummer, ja.
Ja. Und du sagst, die spanischen Texte sind in Zusammenarbeit entstanden mit Unterstützung einer Muttersprachlerin.
Ja, Kolumbianerin.
Du hast aber das Grundthema im Grunde geschrieben.
Nee, ich habe den Text bekommen.
Ja, ich habe den Text geschrieben, habe den in Google Translate rein
und dann hast du eine grobe Version. Dann hast du eine grobe Version und dann kannst du sehen, ob der eine oder andere Satz, ob der Begriff besser ist oder ob man sagt, nee, das ist eher das und so, das heißt eher das und ich würde hier eher so eine Phrase benutzen und so. Und das haben wir dann irgendwie so zurecht uns geschrieben, bis es so stimmt und so, ja. Ja. Und das Ganze habe ich aber danach nochmal von der spanischen sprechenden Frau später nochmal checken lassen. Nochmal gesagt, guck bitte noch einmal drüber, weil manchmal übersieht man auch was. Und die hat auch nochmal so 4-5 Kleinigkeiten entdeckt und so. Und dann sage ich, oh, jetzt reicht's. Und wenn jetzt irgendwann mal was falsch ist, das macht nichts. Im Deutschen gibt es so viele komische Texte, wo die Grammatik überhaupt nicht stimmt und gar nichts. Ja. Weißt du, wo du sagst, was ist denn das für ein Text? Es ist auch bei Liedern auch teilweise nicht so ganz so wichtig, weil es gibt zum Beispiel, gab es eine Mini-Diskussion, da war ich ein bisschen verunsichert. Aber es haben wir uns nachher, da habe ich auch dann insgesamt 4 spanisch sprechende Leute gefragt. Und zwar bei dem Titel Eres la más bella mujer de la calle. Das heißt, du bist die schönste Frau der Straße. Mhm. Das müsste grammatisch eigentlich heißen, Moment, habe ich kriege ich zusammen, eres la mujer más bella. Aha. La mujer. Umgekehrt. Und dann habe ich aber auch eine Musikerfreundin, Argentinierin, gefragt, mit der ich lange befreundet bin, sage ich, pass mal auf, Susanne, was hältst du? Ich finde, wenn ich das singe, eres la mujer más bella, dann, das bella lässt sich nicht so schön singen, so schön ziehen wie mujer, das klingt so schön arabisch. Und da sagte sie, du hast komplett recht, Gerd, lass es so, hat sie gesagt, weil bei Gedichten ist es auch so, sagt sie.
Natürlich.
Bei ganz vielen Gedichten ist es ja auch verdreht, es geht nicht hier drum um Grammatik. Und da habe ich gesagt, danke dir, weil ich hätte mir überhaupt nicht gefallen zu singen, eres la mujer, bea, das ist nicht schön, aber das mujer, das kannst du richtig, das kannst du noch mit Halsentzündung singen, weißt du? mujer. Einfach ein geiler Klang, weißt du, dieser arabische Sound da drin, der gefällt mir so gut, ja.
Und du hast bei einzelnen Songs auch eine spanisch sprechende Gesangspartnerin, Catalina
Leo. Genau, ja.
Die hat nichts mit den Texten zu tun.
Nein.
Die hast du engagiert als Sängerin.
Genau, ich habe das ja mit Niklas Kleber, mit meinem Musikpartner gemacht, alles. Und habe gesagt, sag mal, kennst du einen? Wer kann dein Studio kommen? Und so, hat er sich an eine Frau erinnert, mit der er schon mal was aufgenommen hatte vor vielen Jahren. Und die kam dann da. Und ich glaube, die ist, soweit ich mich erinnere, wir hatten jetzt nicht so viel Kontakt, die hat es dann gesungen und so. Und die ist, glaube ich, gebürtige New Yorkerin, kommt aber irgendwie, Eltern sind aber aus Südamerika und sie ist aber auch aufgewachsen mit der spanischen Sprache, ja. Und sie ist, und sie singt, glaube ich, so Cover-Songs, sie ist so eine Latino-Sachen singt sie, so Latino-Gruppe.
Ja. Und jetzt nochmal ganz grundsätzlich nochmal zurück zum Anfang. Wenn wir über dein neues Soloalbum sprechen, rede ich dann eigentlich mit Gerardo Sintrenza?
Gerdo. Gerdo, also die Deutschen lesen Gerdo und der Spanier spricht Gerdo. Gerdo.
Gerdo.
Also, Gerd mit O hinten.
Ja, Gerdo natürlich,
entschuldige. Genau, der Spanier, also, weil es bei das G wird vor E und I wird gesprochen.
Ja, natürlich, genau. Klar. Das weiß ich auch noch. Genau. Aber die Frage war, ist dann der Gerdo Sintrenza zu Deutsch ja, ich habe es gelesen, Gerd ohne Zopf.
Richtig.
Was will, ist das also eine neue Kunstfigur von dir? Oder ist also eine Rolle ein, so wie Nobby oder Abby bei Badesalz?
Nee, das ist einfach der Künstlername quasi, wenn du so willst, für dieses Projekt. Also, für die, damit es klar ist, weil wenn ich in Spanien mit Gerd Knebel aufgeschlagen werde, hätten alle die Zunge irgendwie verdreht sich. Das kann keiner sprechen, weißt du? Ja. Das gibt es ja gar nicht. Was soll das? Und dann habe ich überlegt, da habe ich tausende Namen mir versucht hinzubasteln, Paco, de, so und so, Pablo, und alles gab's. Irgendwie immer ein Techno-Typ, ein DJ-Typ, irgendein Influencer, immer. Das kann doch nicht wahr sein, ich habe schon 20 Namen ausprobiert. Und dann habe ich irgendwo in einem Text gelesen, Sintrenzer, ohne Zopf. Dachte, wow, was passt besser auf den Klatzkopf wie Sintrenzer? Und das habe ich zusammen, die zwei Worte zusammengeschmiegt und so, und fand jeder super. Fanden auch alle Spanier, Freunde von mir finden es super, das irgendwie. Der Deutsche wird es natürlich nicht so schnell dahinter kommen, es sei denn, der googelt es halt, weißt du, ne?
Ja. Wenn man des Spanischen nicht mächtig ist, so wie ich und wie viele andere auch, und wenn man aber weiß, dass du es als Humorist bestens verstehst, deine Ironie, dein Witz, Spott, Sarkasmus musikalisch so zu verpacken, dass man den Joke zuerst überhaupt nicht mitkriegt, weshalb ich beim ersten Anhören deines neuen Albums irritiert war, ist das jetzt alles ernst gemeint oder ist das pure Ironie oder gar eine Verarsche? Mhm. Schließlich heißt ja einer der Songs ganz urdeutsch Jammern.
Der ist schon sehr ironisch, würde ich sagen.
Klar. Und im Song mit der Überschrift Metallica heißt es im Text, ich habe es mit einem Übersetzungsprogramm, das du kennst, habe ich es eingedeutscht. Ja. Dann kam raus, wenn du zu Metallica gehst, bringe ich den Müll raus.
Ganz genau.
Und im anderen Song wird die Denunziation gefeiert.
Ja.
Das kann doch nur Spott oder Ironie sein.
Ja,
oder?
Ja, genau.
Ja, klar.
Ich hoffe nicht, dass irgendwie alle Denunzianten mir jetzt auf die Schulter kloppen und sagen, gut, dass du so einer bist wie wir. Ja. Na, das soll irgendwie schon irgendwie, ist ja auch so aufgeblüht die letzten zwei Jahre, dass wegen jedem Scheiße einer gemeldet wurde und das teilweise ja sogar auch hier in Deutschland, teilweise manche Städte sogar, wenn sie was sehen, melden sie es anonym, wo ich sage, wow, das ist ja wie im Dritten Reich. Ich glaube, sagt ihr gerade, nach dem Motto, da drüben sitzen vier Leute auf dem Balkon, es dürfen doch eigentlich nur drei sein. Und die sind doch über 70, weißt du? Und das war ja krass irgendwie. Das fand ich sehr gruselig. Gruselig. In Duisburg war das, glaube ich. Anonym auch noch, weißt du? Und ich denke mir, gibt es schon genug anonyme Denunziationen von Leuten? Ich glaube, da drüben ist das und das. Ich glaube, der hat das. Ja, und das fand ich ganz gut. Auch das bisschen in diesem Manu Chao-Stil irgendwie hat mir gefallen, weißt du? So, so Viva la Denunciation, weißt du? Ja, aber das ist ja, du kennst mich ja, du weißt ja, wie ich bin. So waren wir ja auch Flatsch-Sachen, wir haben ja auch Schütz die Kondome gesungen, das war ja auch nicht irgendwie.
Klar. Aber natürlich, wenn man das Album dann durchhört, merkt man, dieser Song, da steckt jetzt nicht viel Ironie drin, oder doch?
Nein,
ist man irritiert? Nein, manche sind wirklich ganz ernsthaft und gehen zu Herzen sozusagen.
Genau,
aber trotzdem ist man immer wieder irritiert. Huch, meint er das doch jetzt irgendwie spöttisch?
Nein, das ist eine Mischung.
Ja, klar,
einfach eine Mischung. Weil ich habe auch eine Geschichte, die habe ich aufgrund von einem Freund, der mir erzählt hat, da ging es um eine Trennung, dann wollte er ausziehen und dann hat die Frau gesagt, nee, bleib mal hier. Sagte, wieso das? Nee, bleib mal hier, du kannst ja hier auf der Couch schlafen und so, bleib mal. Und dann war er zwei Jahre, weil das wäre gut für die Kinder, wenn er nicht auszieht. Und das hat er mir erzählt, das hat mich so eigenartig gestimmt. Da habe ich gesagt, das hast du echt gemacht? Sagt er, ja, es war schrecklich, sagt er. Ich weiß auch nicht, warum ich es gemacht habe. Und da habe ich geschrieben, Por los niños, buen por los niños. Das ist gut für die Kinder, wenn du da bleibst.
Ach so, ja, ja.
Und das ist diese auch eigentlich eine eher traurige Geschichte, wenn es so willst. Trauriger Song, ja.
Aber ein hübscher Song.
Ja, also ich finde ihn auch sehr hübsch. Der gefällt mir super gut.
Sehr schön.
Ja.
Allerdings so im Ablauf auch ein bisschen, also wenn die Melodie dann so runtergeht, aber genauso muss es sein, als hätte man das schon mehrmals gehört. Aber
ja, gut. Ja, genau.
Also Ironie, Humor klingt aber auch aus der Musik manchmal raus. Etwa wenn du im letzten Song Con un Ching, überwiegend in einer witzig übertretenen Kopfstimme singst. Also
das ist auch ein bisschen so ein dazu wird es auch ein Video geben. Also ich habe ja eine sehr begabte Freundin, die eigentlich Kindergärtnerin ist, die aber schon jetzt zwei Videos gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast.
Natürlich.
Es gibt zu Metallica und zu Babuchas eins. Ja. Und jetzt ist sie gerade, sie ist gerade bei Corazon.
Ja.
Und dann wird es auch noch zu Con und Ching, wird es auch noch einen geben, weil Con und Ching ist ja eher so leicht ein LSD-Knacks im Kopf. Irgendjemand hört was, weiß aber nicht, was es ist. Aber es gefällt ihm. Es ist irgendwie ein Klang, der ihn motiviert, der ihn durch den Tag bringt und er möchte ihn auch nicht vermissen und so. Mhm. Und es wird auch in keinster Weise gesagt, was es ist, sondern es ist irgendwie nur eine Stimmung, die ihn irgendwie erwischt. Und das hat mir so gut gefallen, irgendwie so, diese Idee, weißt du. Und da kam ich interessanterweise da ist das Backing, also die Musik, die ist da vom Niklas, weil der Niklas, den habe ich irgendwann mal während der Produktion gesagt, Niklas, wenn der komponiert ja auch super Songs und hat ja auch einen Vertrag mit einer Plattenfirma, wo er auch dann irgendwie so immer Songs für andere schreibt. Und ich habe gesagt, schick mir einfach mal ein paar Backings. Und da habe ich hier nachts, obwohl ich schon im Studio war, habe ich nachts um 2:30 habe ich mir so 3-4 Backings angehört und habe einfach so improvisiert, drauf nachts improvisiert mit so einem müden Kopf. Und da ist mir das in den Kopf gesprungen. Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das ist mir so im Kopf. Ich habe das so gesungen einfach und dann habe ich da den Text rausgebastelt, ja.
Aber nochmal, um auf diese beiden Videos zu sprechen zu kommen, Babuchas de Seda Granate. Und Metallica, die sind beide hochgradig witzig und fein ironisch gedrehte Filmchen, die muss man sich wirklich unbedingt mal anschauen. Das macht Freude und sind einfach gut produziert, sicher nicht mit irrem Etat, das ist zu sehen, aber die Ideen sind
gar kein großes irres Etat. Mit viel Engagement und viel Ideen. Die Carmen hat super Ideen, wie die das umsetzen kann. Die macht das ganz toll. Die wird immer raffinierter. Ich habe schon gesagt, bitte bleib meine Regisseurin, bitte lass dich nicht wegkaufen.
Um mal über die Musik zu reden, von der Musikstruktur her, also was die Harmonien, was die Melodien angeht, ist das ja teils recht schlicht gebaut und das sicher auch ganz bewusst. Das Harmonieschema ist meist vorhersehbar im Ablauf. Du weißt auch, wie die Melodien weiterlaufen, die kann man sofort mitsingen. Die Rhythmik ist auch locker, ist tanzbar. Das geht zwar nirgends Richtung Ballermann, natürlich nicht, aber radiotaugliche Songs für die Morningshows sind da wirklich mehrere dabei. Etwa die Good Time Music im Song Quien Como, Cuando, Donde.
Genau.
Und das Potenzial für einen Radiohit hat dieser Song, nicht nur der, allemal. War das auch so ein bisschen von euch als Produzenten beabsichtigt?
Nein, überhaupt nicht. Nein. Ich habe die meisten, also 3 Stücke sind ja, wie gesagt, vom Niklas für die Musik, habe ich übernommen und die anderen Sachen. Spielst du die auf der Gitarre und dann probierst du irgendwelche Sachen rein, probierst die Texte und so und dann ergibt sich das. Und was ich irgendwie sowieso immer, was mich schon immer begeistert hat, ist ja auch wie Pharrell Williams und so Leute, die wirklich mit 2 Harmonien teilweise einen super Song machen, weil das Arrangement geil ist. Und ich habe so viele Kollegen, die hauen 100 Harmonien rein, Jazzharmonien. Und neulich, einer schrieb mir auch dazu, naja, ich bin ja normalerweise so Musik mit mehr Akkorden gewohnt. Du hast gesagt, mach mal, hör mal dein Jazzzeug weiter an. Ich kenne die auch, die ganzen Akkorde. Aber es langweilt mich zu Tode, wenn ich 300 Harmonien höre und es passiert trotzdem nichts, weißt du.
Okay.
Und dann wird das Arrangement irgendwie eigentlich komplett vernachlässigt, nur weil es durch die ganzen Harmonien geht. Weißt du? Ich hatte auch mal so ein Erlebnis mit einem super Pianisten, der, ich sage jetzt keinen Namen, weil der auch ein klasse Typ ist, auch so, ich will es auch gar nicht, da habe ich gesagt, wollen wir mal Session machen? Und da habe ich so ein bisschen was von meinen Sachen gespielt und hat der unheimlich viel Harmonien reingekloppt. Sag ich, das ist nicht mehr das Lied, habe ich gesagt. Die manche Stimmung wäre nur aufgebaut, indem der Akkord länger hält und länger bleibt. Und wenn ich über mehrere Takte das baue und dann noch was dazukommt, dann wird gekloppt, dann kommt noch eine kleine Melodie dazu. Dann gibt es eine Spannung, das ist wie Filmmusik. Und das nützt mir nichts, wenn du jetzt 30 Akkorde schon innerhalb von 4 Takten reinklopst. Dann ist es immer derselbe Käse, weißt du so? Und das kapieren viele Musiker leider nicht. Dass es nicht die Masse an Harmonien ist, sondern das Arrangement wichtig ist. Und wir haben ja da immer jeden Tag schön gebastelt. Wir haben ja ganz viele auch kleine Sachen, rhythmische Sachen gemacht. Oder ich habe 3 Mandolinstimmen übereinander gespielt und so, weißt du? Und noch eine, habe ich gesagt, komm mal, Niklas, ich habe gerade noch eine, komm schnell. Man ist ja dann auch immer während der Produktion ganz nervös, weil man fliegt einem eine Melodie im Kopf, sag ich, die müssen wir jetzt aufnehmen, sonst wenn ich aufs Klo gehe, ist die weg, weißt du? Ist die weg. Das kennt man ja, das kennen viele Musiker. Die ist sofort weg.
Ja. Also die Produktionsqualität dieses neuen, des gesamten Albums ist wirklich sehr hoch. Das knallt manchmal so richtig stark und kräftig, ist auch wieder transparent, insgesamt wirklich hochprofessionell gemacht. Du hast also wieder mit deinem Kompagnon, du hast ihn schon erwähnt, Niklas Kleber, sehr eng zusammengearbeitet. Der war ja auch schon bei dein Partner beim Album The Knebels. Der Niklas. Ihr habt, glaube ich, beide alle Instrumente selbst gespielt?
Ja, ja.
Habt alles selbst gespielt?
Haben alles du selbst, hast
sicher alle Gitarren?
Auch ja, Bass, und abwechselnd. Also wir haben immer so angefangen, erstmal mache ich das Backing so. Und das Interessante ist ja, erstmal spiele ich so, man bastelt sich so einen Rhythmus, sagen wir entweder programmiert, so einen Grundbeat oder so, oder einen Klick. Ja. Dann habe ich alles einmal mit Gitarre durchgespielt. Und zum Beispiel Metallica ist ein gutes Beispiel. Da habe ich gesagt, die Gitarre ist da eigentlich langweilig, wenn wir die jetzt die ganze Zeit da nur klingen lassen, mach die weg. Und dann haben wir das wie ersetzen wir jetzt die Harmonien? Und dann haben wir den Riff dann gebastelt und so. Also manchmal wird dann einfach auch was weggelassen später. Und das ist das Schöne dabei. Man macht erst so eine Grundspur und dann sagt man, da können wir es eigentlich weglassen. Oder doch da vielleicht ein bisschen Keyboard. Guck mal, hast du irgendwo welche Strings? Oder der lag eine Trommel dann rum, sagt, lass mich mal an dem Rand hier nur von der Trommel klopfen oder so, weißt du? Ja. Oder an einem Tambourin oder so ein Krempel. Also so viele Sachen wurden so zusammengebastelt, irgendwie so aus verschiedenen Instrumenten, die irgendwo rumlagen auch so, ja.
Und diese funky Gitarre gleich beim ersten Stück, die knallt dir auch ziemlich rein, das ist auch deine Idee.
Komoteyamas? Das ist,
ja.
Das ist Niklas, die Nummer ist von Niklas. Das ist Niklas-Backing, ja, die ist auch cool, ja, genau, ja.
Ja. Also, was die Arrangements angeht, da habt ihr zum Teil wirklich aufwendig gearbeitet. Der dritte Albumsong, du hast ihn schon erwähnt, Sin Corazon, mit diesem schönen Refrain, ich habe ihn übersetzt, ohne Herz ist jedes Lied ohne Liebe. Genau. Dieser Song, der beginnt ja als einfacher Gitarren-Folk-Song, Vogelgezwitscher im Hintergrund und entwickelt sich dann gegen Ende fast zu einem Art Rock-Hymnus mit großem Chor und Klangbombast und endet dann wieder, wie er begonnen hat, mit der Folk-Gitarre.
Ja, ist eigentlich schon wie ein Hippie-Song eigentlich.
Also das war auch ein bewusstes Werk von euch. Es ist ja ein richtiges Klangwerk. Ihr wolltet mal so eine kleine Pop-Sinfonie machen. Oder
ganz
so,
genau.
Oder?
Ja, gut. Manche Sachen
ergeben sich. Tolles Stück.
Manche Sachen ergeben sich halt so, wenn man sagt, wollen wir es hinten mal aufmachen, dass es ganz aufgeht, wie als, da hätten jetzt theoretisch auch noch irgendwie so eine Marschkapelle dazukommen können, also nicht ein Marsch, sondern so ein Bläsersatz, so ein italienischer, so leicht Schepper oder sowas. Und das liebe ich ja auch immer so, weißt du, wenn die so bei den Trauermärschen spielen, wenn die so leicht vertuned sind, das liebe ich total, weil das hat ja nichts mit Earth, Wind & Fire, das ist eine ganz andere Qualität, aber wenn diese, das können nur so Dorfkapellen, weißt du, diesen ganz merkwürdigen Sound erzeugen, da weigert sich ja jeder qualifizierte Bläser, sowas zu spielen.
Der Text dieses Songs ist im Vergleich zu der großen Oper des Arrangements dann eher so ein bisschen nüchtern, technisch, physiologisch fängt er an. Die ersten Textzeilen lauten übersetzt wieder mit der Übersetzungs-App. Mit jedem Schlag pumpt das Herz Blut in den Körper und versorgt ihn mit Sauerstoff und Nährstoffen. Du siehst, das Herz ist wichtig. Sehr, sehr wichtig. Das ist doch schon wieder Ironie, oder
nicht? Ganz genau. Ja. Das ist so reingelockt, erstmal reingelockt ins Thema.
Ja.
Und dann geht's aber es ist am wichtigsten, das Herz, damit das Herz, es in jedem Lied auftaucht, verdammte Scheiße. Ja, ja. Und nicht irgendwie, weißt du, das darf man nicht vergessen, genau.
Welcher der Songs deines neuen Albums ist aktuell so dein Lieblingsstück? Oder welches hörst du im Moment besonders gern?
Na gut, sag mal, ich höre es ja jetzt nicht. Ich sitze an der akustischen Gitarre öfters so, weil dazu muss ich sagen, es gibt so eine Grundidee, so eine grobe, wo ich noch nicht weiß, ob ich den Mut dazu habe, dass ich vielleicht nächstes Jahr nach Spanien auf die Straße gehe mit der Gitarre und ein kleines Köfferchen mit 30, 40 CDs. So wie es umgekehrt hier die Spanier hier auch machen oder irgendwelche Engländer oder Australier. Nach Andalusien runtergehen, mal vielleicht mal paar Wochen. Ich weiß noch nicht, ob ich es misstraue. Alle sagen, mach's, überall ringsrum, mach's. Ja, aber muss man erstmal trotzdem gucken, wie das geht. Und da probiere ich jetzt schon ein bisschen immer so, wie kann ich es umsetzen, dass es nur mit der Gitarre schon ganz gut klingt. Und das funktioniert. Und es funktioniert jetzt nicht bei allen Songs, weil bei manchen Songs du Arrangement, Backing brauchst mit dem. Aber es passiert schon bei einigen so, auch wo die Harmonien wenig sein können und wo das reicht schon. Bei Eres la más bella mujer klingt zum Beispiel sehr gut, weil da kann ich auch noch so Akustik dazu klopfen, da kann ich ein bisschen Percussion gleichzeitig machen und so. Das kriege ich schon gut hin und so. Ja, und dann gucke ich mal so. Also deswegen kann ich dir gar nicht sagen. Also das ist schon einer meiner Lieblingslieder, auch Eres la más bella mujer, auf jeden Fall. Weil das geht schon auch sehr in das Spanische bisschen so rein, halt so vom Flamenco-Klang. Das gefällt mir halt so gut.
Spielst du auch so ein bisschen angedeutete Flamenco-Gitarre?
Nein,
jetzt nicht. Technik?
Nein, ich meine, gut, ich kann ein, zwei Rasqueda und so ein Krempel, das kann ich natürlich Rasqueda, aber es gibt ja so einen Haufen Schlagtechniken. Eine, die probiere ich ewig schon irgendwie. Ja. Das dauert ewig, bis du die immer drauf hast. Ja, ich werde mich aber damit mehr beschäftigen und so. Hab ja wie immer, habe ja eine Million sowieso Gitarrenmaterial hier daheim, habe auch noch so zwei, drei Flamenco-Bücher. Ich habe eine Zeit lang Gitarrenunterricht gegeben, da habe ich mir immer alles gekauft, weil ich dachte, das mache ich alles mit den Schülern. Und dann habe ich dann irgendwann keinen Unterricht mehr gegeben, hat aber dann eine Million Gitarrenbücher.
Ja, manch einer wird sich vielleicht freuen über deine Riesenbibliothek, wenn du es spendest.
Ja, irgendwann werde ich die mal spenden. Ich habe manche Sachen auch teilweise doppelt, weil ich dir jemanden mitgeben, der kann ich das eine oder andere, der Gitarrenunterricht gibt, kann ich auch mal irgendwann mal abgeben. Mache ich auch, genau.
bitte noch einen erklärenden Satz zum Titel, den du schon angesprochen hast, Viva la Denunciación. Ja. Im Begleittext im Album, ich glaube, den hat dein Badesalzpartner Henny Nachtsheim geschrieben, gell? Da kann man lesen, die fröhliche Ermutigung zur Denunzierung der Nachbarn. Also du ermunterst also jetzt auch zur Denunziation?
Unbedingt.
Nein, natürlich nicht. Oder doch?
Ja, du, also wer das jetzt ernst nimmt, dem kann ich jetzt nicht mehr helfen. Klar. Also ganz ehrlich, weißt du, das Problem ist ja, wenn du jeden Witz erklären musst, wenn du einen Witz irgendwo erzählst und dann sagt einer, Moment, erklär mir den, dann ist schon vorbei, dann macht es schon keinen Spaß mehr, weißt du, oder ein Comedy-Programm, wenn es gibt ja Leute, ich meine, ich habe ja manchmal auch so Leute in meinem Umfeld, die ja, den schickst du was und sagst, meinst du das ernst? Sagst, oh bitte, hallo, wie lange kennst du mich? Wie lange kennst du mich?
Ja. Weißt du? Aber ich habe den Text natürlich jetzt nicht verstanden, weil ich kein Wort von Französisch.
Naja, da geht es halt um so Schwanz. Kleinigkeiten, so dass man irgendwie sagt, wenn du siehst, jemand seinen Müll nicht trennt und das nicht macht und das und so, ist ja alles so diese Tendenz, die ja immer mehr so kommt. So ein bisschen so eigentlich so, was in China so Alltag eigentlich ist, weißt du, also, da ist es ja schon so. Ja. In China kannst du ja alles melden irgendwie so sofort. Klar. Irgendwie, du bist sofort dran, dann kommt einer und holt dich ab, weißt du, fertig.
Ja. Und wie geht's jetzt weiter mit diesem deinem spanischsprachigen Album? Du weißt aus Erfahrung, das weiß ich auch, wissen wir alle, dass die deutschen Mainstream-Pop-Radios, dass die spanischsprachige Songs oder auch italienische oder französische eher selten spielen, außer sie sind dort Top-Hits in den jeweiligen Ländern. Also konzentrierst du dich jetzt mit deinem neuen Album auf Spanien und Südamerika? Nein. Hast schon Tourneen geplant? Ja.
Quatsch, nein, ich weiß überhaupt nicht, was passiert. Ich habe eine deutsche Promo-Agentur beschäftigt, die macht hier gerade Werbung und ich habe eine spanische Agentur, die schickt mir immer so ab und zu so Updates, da sehe ich dann irgendwie so, keine Ahnung, 150 bis 200 Radiostationen, wo sie es hingeschickt haben und Zeitungen und so und dann gucke ich immer drauf, dann steht auch bei dem, keine Ahnung, bei vielleicht zwei oder drei, habe ich das letztes Mal entdeckt, da stand, meistens steht immer das Gleiche da, nur hingeschickt. Und dann sage ich, denke ich mir. Und dann steht aber bei zwei, drei, habe ich gesehen, überlegen, dass sie es in die Rotation reintun.
Ach ja, auch okay.
Gott. Also das sind ja so irgendwelche Internetsender. Ich höre ja auch jeden Tag so einen spanischen Internetsender. Und zum Zeitung haben sie so, das Lustige ist, dass jetzt überall der Name in Spanien Gerdo Sintrenza auftaucht. Das finde ich schon irgendwie lustig. Also in hunderten Radiostationen, in hunderten Zeitungen und so, Musikmagazinen, zumindest in der Redaktion. Was draus wird, ich habe überhaupt keine Erwartung, dafür habe ich ja schon viel zu viel gemacht, aber dann fragen mich Leute immer, warum machst du das dann so, das lohnt sich das überhaupt? So denke ich nicht. Ja. Ich denke nicht, ob sich das so lohnt. Mhm. Ich habe eine bestimmte Leidenschaft zu was, ich will Metal-Platte machen, dann mache ich die mit einem Metal-Gitarrist. Yeah, yeah. Ich will eine Alternative-Platte mit meinem armenischen Freund Hardcore-Gitarristen Aaron machen, dann mache ich die. Fertig, aus. Und so werde ich solange ich noch halbwegs tick in der Birne, werde ich die Sachen weiterhin machen. Und ich weiß, das kostet Geld und das werde ich auch nicht mehr reinkriegen. Aber der Henry und ich haben auch irgendwie das Baby mit dem Goldzahn selbst produziert und das Geld kriegen wir auch nie mehr rein. Wir haben es trotzdem gemacht und es ist gut. Ja. Und wir haben auch letzte Woche ein neues Projekt gemacht, wo wir auch nicht wissen, ob wir da jetzt 1 Euro verdienen. Wissen wir auch nicht, aber wir haben es gemacht.
Ja, aber du hast so viel Gehirnschmalz, Emotion, Leidenschaft in all deine Soloprojekte reingesteckt, aber dann hat man manchmal den Eindruck, du hast sie produziert und dann legst du sie zur Seite und was mache ich denn jetzt? Was kann jetzt Neues passieren? Also du kümmerst dich leider, sage ich jetzt mal, auch nicht sehr, sehr darum, die zu publizieren und die an
der
Menschheit zuzuführen.
Ne? Nein, also, das ist schade. Nein, das stimmt ja nicht. Wir haben ja auch bei Angst vor Clowns eine Promo-Agentur gehabt und alles so. Und Giftwaff hatten wir ja sogar einen Plattendeal sogar irgendwie und so. Aber da ist ja alles abgekackt relativ früh. Wir wollten ja auch eine Tour machen. Dann wurden keine Karten verkauft. Und dann irgendwann muss man auch mal überlegen, ob man die Energie jetzt immer noch weiter da reinsteckt und die verpufft so. Und hat schon Geld reingesteckt und jetzt nochmal proben, nochmal 5 Monate vielleicht für einen einzigen Gig, der nur noch 30 Leute trifft. Das macht dann auch keinen Sinn mehr. Und dann ziehe ich weiter. Also ich bin sowieso jemand, ich bin ja eigentlich vom Prinzip auch immer derjenige, der, mein bester Job wäre sowieso, irgendwo in der Agentur Ideen ausspucken und dann nächsten Tag die nächste. Und die sollen das weitermachen. So. Das wäre so, das ist ja auch so, bei Badesalz auch so, wir arbeiten ja monatelang an dem Zeug und vom Prinzip, wenn wir es dann haben wir schon so oft gesprochen, aber dann spielt man es ja natürlich, weil wir es auch erproben, dann verbessert sich es auch, aber dann könnte man eigentlich schon fast wieder was Neues machen.
Hast du da eigentlich ein Geheimrezept? Deine Kreativität ist ja wirklich unerschöpflich. Du hast immer wieder witzige, tolle und auch interessante neue Ideen im Kopf und die realisierst sie prima. das hört überhaupt nicht auf bei dir. Hast du da ein besonderes Rezept?
Nein, deswegen habe ich ja vorhin gerade diesen Begriff gewählt, den hat auch neulich irgendwie so ein Journalist, der fand den auch gut, dieses Ideentourette. Ich habe wirklich sowas wie, dass mich das manchmal so überschüttet, also wo Leute sagen, ist ja super, manche Leute sagen, wie kommt man auf so Ideen? Ich sage, ja, ich wäre manchmal froh, es gibt so Tage, wo der Kopf still ist. Und das ist wirklich, das klingt so lustig, das klingt vielleicht ein bisschen lustig, aber es ist irgendwie manchmal, fände ich es eigentlich gut zu sagen, ich fahre jetzt in den Wald, das mache ich ja auch, und dann sitze ich auch auf einer Bank, gucke auf den See, und dann fällt mir trotzdem Scheiße ein auf dem See, weißt du, ich meine, dann hole ich meinen Notizblock rein oder meinem Handy raus, notiere das rein. Also ich kann das schon. Klar, es gibt es bestimmt Leute, die sagen, ja, es gibt die Meditationstechnik, das weiß ich alles, was es gibt und so. Ja. Aber es ist manchmal auch, man sagt, ich habe hier auch Dutzende Notizbücher, die ich regelmäßig dann durchgucke und dann klingt es wirklich, das klingt jetzt vielleicht übertrieben, aber es ist so, ich bin dann immer froh, wenn ich da drauf gucke, sage ich, nee, das gefällt mir gar nicht mehr, reiß es raus und schmeiß es weg, die Idee, weißt du.
Hättest du jemand anders überlassen?
Ich sage jetzt keinen Namen, aber da ich ja auch kein Solo-Programm mehr habe zurzeit, hatte ich auch gar nicht vor, mir eins zu machen, schicke ich immer wieder mal Leuten, sage ich, pass auf, guck mal, ich habe das und das, willst du das haben und so? Und haben wir Leute gesagt, oh, das ist super, ja. Schicke ich auch gerne mal jemanden, sage, kannst du gerne haben, ich mache eh nichts damit, weißt du? Bevor ich wieder mal auf der Bühne bin, ist es ja weg, das Thema oder so, ja.
Ja. Darf ich als Radiointeressierte noch fragen, wie es um das Badesalz-Projekt Radio Badesalz steht? Sendet ihr weiter?
Genau.
Fröhlich Häuschen produziert Podcasts immer noch?
Nee, wir haben ja jetzt wir spielen ja jetzt gerade live viel und wir müssen ja auch die ganzen Auftritte nachholen, die verschoben worden sind.
Ja.
Und wir werden aber, ich habe es dem Handy gesagt, wir möchten es unbedingt wieder aufnehmen, wenn wir mehr Luft haben. Und im Dezember werden wir wahrscheinlich wieder 3-4 Sendungen machen.
Oh ja.
Und dann müssen wir mal gucken, wie es nächstes Jahr läuft, so mit der Zeit. Henny hat auch irgendwie 1-2 neue Projekte vor. Und dann müssen wir mal sehen, wie die Zeit vom Henny ist. Wir spielen dann erst wieder im März. Ich hätte dann auch Zeit dann irgendwie so. Aber es kann auch sein, dass ich jetzt dann vielleicht auch mal, komischerweise habe ich jetzt doch wieder gerade Lust, ein bisschen auf vielleicht auch eventuell auf ein Solo-Programm durch die spanische Sache. Aber diesmal muss so ein mehr Musikprogramm vielleicht machen, wo ich dann vielleicht sogar 5-6 Songs von der Platte spiele und über Musik erzähle, über Gesangsstile, über Musikerlebnisse und so, da notiere ich mir ganz viel und alle sagen immer, oh, bitte mach ein Musikprogramm, bitte mach das. Mhm. Und das kann sein, dass ich diesmal vielleicht ein Programm mache, das eher so mit Musik zu tun hat, ja.
Mhm. Ja, du hattest ja gerade ein Trio gehabt mit 2 Frauen zusammen.
Ja, das habe ich jetzt.
Schönes Soul-Trio, aber
das hat sich jetzt aufgelöst. Das ist leider bei mir, das war sehr traurig, auch für mich selbst und auch für die anderen. Was tat mir auch sehr leid, weil es super war. Es hat irgendwie war sehr schön eigentlich so, aber das ist irgendwie in der Corona-Zeit irgendwie das ist weggegangen, irgendwie so dieses zu proben und man spielt gar nicht und warum soll man jetzt proben, wenn man eh nicht richtig spielen kann und wer kommt das und das wurde man kann es nicht erklären, aber ich bin nicht der Einzige. Ich habe mehrere Kollegen, denen es so ging. Mir haben mehrere Leute gesagt, Gerd. Und ich weiß auch von Leuten, die gesagt haben, ich habe auch schon gehört, dass Leute auch komplett aufgehört haben, auch richtig Spitzenmusiker, die gesagt haben, warum soll ich jeden Tag 4-5 Stunden Bass proben? Für was? Ich habe keine Auftritte. Und die fahren jetzt Pakete aus oder sind auf dem Bau. Gott. Sind auf dem Bau.
Schrecklich.
Ja, es sind einige Leute sind weggewandert, sind abgewandert irgendwie so, weil ich gesagt habe, es macht keinen Sinn mehr. Ich kann davon nicht überleben. Mhm. Ich kann meine Miete nicht zahlen, weißt du? Mir mit 2 Gigs im Jahr oder vor 20 Leuten, die da kommen, weißt du?
Aber du machst weiter, es wird weitere Projekte geben, du wirst vielleicht ein eigenes Solo-Programm machen. Bestimmt gibt es auch irgendwann wieder ein neues Badesalz-Programm in absehbarer Zeit und vielleicht auch wieder ein Badesalz-Radio-Album, habt ihr ja auch gemacht, ein
sehr schönes. Ja, wir haben ja viel Material, da könnte man noch ein zweites auf jeden Fall machen, genau. Mhm.
Ja, nee. Also, wir können einer Zukunft entgegenschauen, wo wir doch viel Gerd und Henny und Badesalz und Solo Sachen von euch hören werden. Das ist doch schon mal erfreulich.
Ja, also solange immer was in uns einfließt und das gibt es immer genug, wir befruchten uns da auch gegenseitig. Okay. Ich rufe den Henny auch immer alle 2 Tage an, was hältst du denn davon und der Henny auf der Fahrt, was hältst du denn davon? Und solange das immer noch so, und das ist auch das Schöne dabei, wir machen nichts in Überdruss, wir schalten irgendwas auch mal ab und so. Wir haben ja früher auch immer schon Angebote bekommen von Radiostationen, könnt ihr nicht die Babas machen, so 50 Babas? Und nein, wir machen die, wenn sie uns einfallen, wenn wir sie gut finden, original. Headbanger-Serie und so. Nein, dann machen wir das 3 Jahre und dann kann man es, wenn wir gemerkt haben, ach, das ist jetzt, jetzt wiederholen wir uns gerade, jetzt fällt uns nichts Besseres ein, wie das, was wir gemacht haben, dann sterben auch mal so zwei Figuren oder, was heißt sterben nicht, die sterben natürlich nicht, aber die werden dann im Urlaub, die sind halt, sitzen halt im Urlaub. Und die tauchen halt 20 Jahre später mal als Opas auf und haben irgendeinen Spruch, weißt du ja.
Apropos, habt ihr da schon eine langfristige Perspektive, ne? Alle werden nicht jünger, ihr auch nicht, für Opa-Programme, sowas für Seniorenheime? Nein, ne?
Oh, nee, Gottes Willen.
Ja, na gut, das weißt
du. Nein.
Der Versuch, witzig zu sein, ich zieh's zurück.
Ja, Quatsch, lieber nein, wir werden nicht. Aber ich denke mir, solange uns das Spaß macht, werden wir wahrscheinlich spielen. Und wenn jemand sagen würde, jetzt ist mir alles zu viel, die Fahrerei, die Reiserei, klar, die Auftreterei und die Leute und das viel, und dann würden wir sagen, okay, dann macht jeder seinen eigenen Weg. Aber noch geht's ganz gut. Und gerade jetzt im Augenblick haben wir die Erfahrung, die Leute sind total dankbar, die freuen sich irgendwie, dass sie endlich wieder mal raus können und sind total begeistert und bedanken sich dabei, dass mal wieder in dieser scheiß komischen, tristen Zeit mal so zwei Stunden mal einfach mal ein bisschen lachen konnten und so und es ihnen gut getan hat, ja. Und das ist ja schon schön, was wert, so ein kleines Medikament.
Und wie? Und habt ihr auch, ich will nicht sagen, eine Aufgabe, aber man freut sich extrem, dass ihr diese Gabe habt, das zu vermitteln und,
ist doch schön,
und Freude zu verbreiten. Und das ist doch extrem wichtig.
Müssen die Leute mal zwei Stunden nicht kiffen? Uns geht auch so.
Ja. Also ich wünsche dir alles Gute für den Ferdo Sintrenza, für das Album. Und vielleicht ziehst du wirklich nach
ich werde dir berichten.
Ja, bitte tu das.
Ja, ich habe einen Kontakt, bin ja jetzt befreundet mit so einem Flamenco-Star in Südspanien.
Aha, ui.
Der ist der Hammer, das ist super, geht. Das kannst du mal googeln. Der hat Amir Haddad. Und
hab ich nicht gehört.
Der ist, wenn du kannst googeln, ich kann dir mal einen Link schicken von Hans Zimmer, sagt dir was, der Filmkomponist.
Ja, klar, natürlich.
Der Hans Zimmer hatte eine große Show gemacht und in dieser Show war er hier in Deutschland und da hat der Amir einen 7 Minuten Flamenco-Part drin. 7 Minuten. Oha. Musst dir mal angucken.
Als Solist,
ja, mit der Flamenco-Tänzerin und Orchester. Ja. Orchester kommt dann auch dazu. Fängt als Solist an, Orchester und Flamenco-Tänzerin. Und der Armee ist ein Crack, der gibt auch Kurse, Online-Kurse. Mhm. Und den habe ich kennengelernt quasi über den Willi Astor, den kennst du ja auch, ne?
Ja.
Willi Astor ist auch ein fantastischer Gitarrist. Und der Willi Astor war bei ihm im Flamenco-Kurs vor Jahren. Und dann schrieb er, sagte, hier, der Armee ist totaler Badesalz-Fan, könnt ihr mal einen Gruß schicken? Und ich sagte, ja, machen wir. Und haben einen Gruß geschickt und er hat sich bedankt, weil der Ami ist ja in Deutschland geboren, ich glaube in Freiburg.
Ach so, deshalb.
Ja, der lebt aber unten in Andalusien. Mutter ist Spanierin, Papa ist, glaube ich, Palästinenser, glaube ich. Deswegen heißt er auch dieser Amir Haddad. Das ist eine witzige Konstellation, ja. Aber es gibt auch noch einen Schlager, einen Popsänger, der so ähnlich heißt. Deswegen nennt er sich, glaube ich, El Amir, ja, genau. Guck dir den mal an, der ist super, super. Hammer Flamenco-Gitarrist.
Ja, du hast ja schon sozusagen einen Fuß in der Tür nach Südspanien, wenn du ihn kennst. Und
ja, ich werde auf jeden Fall
Salz-Fan und der wird ja Werbung für dich machen können.
Ja, der Amir hat mir auch die Promotion-Agentur besorgt. Irgendwie. Also der hat mir, ich habe gesagt, Amir, kennst du jemanden? Er sagte, ja, die sind ganz gut. Die haben auch für zwei Platten von mir schon gemacht und den konnte ich auch immer was fragen. Ist es okay und so? Ist es und so? Und das ist irgendwie klasse. Super Typ, super lieber Typ. Und wenn du überlegst, ich kenne so viele Gitarristen, die Wunder glauben, wie toll sie sind, und denke ich mir, ey, guck dir den mal an. Da hältst du mal deinen Mund ein bisschen lieber her.
Und wenn da Anfragen kämen, hättest du eine Band, die du zusammenstellen könntest, um auch mal Auftritte in Spanien zu machen oder in Brasilien? Nee, das hätte ich jetzt nicht.
Daran denke ich jetzt gar nicht vor und so. Du weißt ja, was es ist mit Bands. Ich kenne die Leute, die Band zusammenstellen. Das ist ja, das kostet, die musst du bezahlen und proben und alles. Und das kostet ja einen Riesenaufwand. Das kann man abhaken. Nee, aber das. Wenn ich das schaffen würde, dass ich vielleicht mich irgendwo mal hinstelle und nicht gleich verhaftet wäre am ersten Tag mit meinem schlechten Akzent irgendwie so.
Sie sind doch Deutsche.
Aber irgendjemand müsste da zumindest ein kleines Handyvideo machen.
Ja, das würde ich auch machen. Das würde ich auf jeden Fall bitten, dass einer mich mal aufnimmt. Ja, wenn ich kann, ich mir, es gibt ja auch diese kleinen Handyständer da, weißt du, wo man, da kann man ja an alle Seiten, kann man sich ja auch selbst mal aufnehmen, ja.
Ja, aber du bist doch ein richtig guter Gitarrist und als Performer bist du sowieso spitze. Also das wird doch sofort von den Leuten, die auch Ahnung haben, was gut ist und was weniger gut ist, das
wird sofort angenommen. Ja, aber es ist ja auf jeden Fall, was ich ja eigentlich ganz schön finde bei Straßenmusik, solange man jetzt nicht so mehr verscheucht wird, irgendwie so, das ist ja auch ein extra Kapitel, da könnte ich jetzt auch noch mal eine Stunde drüber reden, weil ich mit etlichen Musikern schon gesprochen habe und ich frage die mal auf der Straße, wie es denen ergeht und so. Und da früher war das ja so einfach, früher so in meinen Hippie-Zeiten, da bist du auf die Straße, hast gespielt, hat dich jeder gelassen. Heute musst du ja teilweise vorspielen in den Städten, das ist ja unglaublich.
Ja.
Ich habe mit einem englischen Blueser in Lissabon gesprochen, der hat so ein bisschen das erfüllt, wo ich mir dachte, wow, hier oben, da war ich an dieser einen Plateau, wo du über ganz Lissabon guckst und da hat er gespielt und da habe ich den 2-3 Mal da getroffen, dann habe ich mich dem unterhalten, sage ich, Mensch, ist doch bestimmt cool hier und so, und sagt, so cool ist es gar nicht. Sag ich, wieso? Sagt er, ach, wenn hier die Polizei, die vertreibt dich, wenn die irgendwo ein Fest ist oder in der Nähe, dann sagen sie, pack dein Zeug ein, mach den Verstärker aus, sagt er es. Also ich habe mir es auch ein bisschen schöner vorgestellt und da habe ich gefragt, wieso hast du nicht in England Straßenmusik gemacht? Ich weiß nicht, aus welcher Stadt der kam. Da sagt er, in England, sagt er, da muss ich in meiner Stadt vorspielen, sagt er, da sitzen Mechaniker oder Klempner, die entscheiden, ob du gut für die Straße bist. Sag ich, was ist dein Ernst? Sagt er, ja, es ist dein Ernst. Dann guckt dich so ein Typ an, so ein Plog, weißt du, so ein Bauarbeiter und sagt ihm, wie, gefällt mir nicht, weißt du so?
Du nicht.
Und dann sag ich, ja, und wie geht's dir dann jetzt hier so in Lissabon? Sagt er, naja, er hat jetzt seit 2 Monaten zum ersten Mal ein kleines Zimmer bei einer Frau, die ihm ein Zimmer vermietet hat und vorher hat er immer irgendwo gepennt bei Freunden. Krass, gell? Ne? Also, und da ist dieser Traum, Straßenmusiker, wow, der ist ganz schön zusammengeschrumpft in dem Augenblick, weißt du?
Ja, man hat so eine romantische Vorstellung
davon. Ja, ne? und dann habe ich den das dritte Mal getroffen, da hat er inzwischen so einen Karton gehabt mit Platten und so, und da habe ich ihm gleich 5 Platten abgekauft, weißt du?
Ja,
aber wo hast du die her? Ja, der hat eine deutsche Freundin für mich pressen lassen, ganz günstig, und so, da kommt, gib gleich 5 her, und die habe ich allen möglichen Leuten geschenkt und so, weißt du? Ne? Ja, das ist irgendwie, da schrumpft manchmal ganz schnell so eine Klischee-Vorstellung, weißt du so. Ja. Und das mit dem Vorspielen, das habe ich hier auch in Deutschland, wenn ich immer so unterwegs bin, wenn ich morgens mal irgendwo in der Stadt frühstücken gehe und Straßenmusiker frage, das habe ich auch schon in deutschen Städten gehört und so in Bayern. Jo, man, muss da auch vorspielen, jo, Arschloch, wie weg mit dem Arsch, aber krass, gell?
Das heißt, wenn du durch eine Innenstadt gehst, bleibst du auch immer bei Musikern stehen und hörst zu und gehst ins Gespräch mit denen.
Ja, ich gebe
von Kollege zu Kollege. Ne?
Und, ich war in der Corona-Zeit war es, glaube ich, 20 oder 21, da stand hier, in Damm stand hier ein DSDS irgendwie Sänger auf der Straße, der bei Voice of Germany, stand auf der Straße, ne? Hat Musik gemacht, der kannte mich aber nicht, war ganz lustig, der hat mich nicht erkannt. Ich habe auch Coveraufgaben, sage ich, und wie geht's dir? So, dachte, irgendwie alles weggebrochen, Auftritte weggebrochen, Hochzeiten weggebrochen, wo er spielt und so. Und da stand er da auf der Straße in Darmstadt, weißt du, Einkaufszentrum. Tja, immerhin hat er noch die Möglichkeit, weißt du, was ich meine?
Weißt, gell? Du hast ja einen ganz anderen Hintergrund, wenn du dann in Andalusien.
Ja, ich muss ja davon nicht leben.
Flanieren.
Ich muss ja nicht von leben und das, ich kann es einfach mal ausprobieren.
Eine tolle Erfahrung,
klar. Ja, genau. Mir geht es dann auch um die Erfahrung und vielleicht sagt einer mal, ey, das ist schön oder so, oder komm heute Abend doch mal, weißt du, wir sind da, haben ein Fest oder irgend sowas, weißt du. Ja. Ne? Das reicht doch schon. Also, ja, man muss da nicht immer, es muss nicht immer was Großes draus werden. Aber allein, ich hatte ja mal vor vielen Jahren, ich habe ja nur einmal im Leben in dem Sinn so Straßenmusik gemacht, und zwar mit Olaf und Andreas von Flatsch. In Frankreich und das war eine super Erfahrung, aber das erzähle ich dann anders mal ausführlich, weil es wird jetzt zu lang dauern. Aber es war toll, es war super toll.
Glaub ich,
Wenn dann um die Ecke so eine Oma kam, eine 80-Jährige, und hat dir dann gesagt, hat dir deine Hand aufgemacht und hat dir dann damals war es ein 5-Franc-Stück, glaube ich, und die Hand wieder zugemacht und hat gesagt, pour la musique. Das war total süß. Irgendwie. Das habe ich schon gemocht, ja.
Also du bringst bestimmt zumindest einen neuen Song mit. Also die Inspiration, die du da bei deiner Straßenmusik einfahren wirst innerlich, wird sicherlich zumindest ein neuer Song oder vielleicht noch sehr, sehr viel mehr bei dir auslösen.
Genau.
Okay, Volker. Gerd, vielen Dank für das freundliche Gespräch.
Ja. Alles Gute. Und bis bald, Marge. Ciao.
Danke dir.
Tschüss.